Grad Global, der Podcast für Entwicklung und Klima. Hallo und herzlich willkommen bei Grad Global, dem Podcast für Entwicklung und Klima. Mein Name ist Anja Backhaus und ich verabrede mich hier bei Grad Global immer mit Menschen, die sich mit den Herausforderungen auseinandersetzen, die der Klimawandel mit sich bringt. Und sie haben Ideen und Konzepte, wie wir unsere Zukunft nachhaltig gestalten können. Und dabei richten sie ihren Blick immer auch über die nationalen und europäischen Grenzen hinweg. Weil wir wissen ja, kein Kohlenstoffdioxidmolekül macht an der Grenze Halt. Im Gegenteil, wir haben hier immer wieder auch in diesem Podcast darüber gesprochen, dass die Industrienationen die Erderwärmung verursachen und die Leidtragenden sind dann die ärmeren Länder im globalen Süden. Da erleben die Menschen schon Stürme, Überschwemmungen, Hitzeperioden enormen Ausmaßes. Bei uns hier in Europa erleben wir in den vergangenen Jahren auch jetzt die dramatischen Folgen, also extreme Waldbrände in Südeuropa, Flutkatastrophe diesen Sommer. Also langsam müsste jeder an den Punkt gekommen sein, Verantwortung zu übernehmen. Einige machen das schon längst. Janine Steger zum Beispiel. Sie ist Journalistin, Moderatorin, Speakerin, Buchautorin und Medientrainerin und sie hat ihr eigenes Leben auf Nachhaltigkeit eingestellt und das, und ich freue mich jetzt mit ihr darüber zu sprechen. Hallo Janine.
Ja, wie schön, dass wir uns hier hören und dass ich dabei sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne, Janine. Ich würde sagen, du bist schon so eine Art Role Model. Kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, auf das, was du da machst. Deswegen bist du hier natürlich genau richtig. Lass uns vielleicht erst einmal zurückblicken auf dein Leben. Also du warst sehr erfolgreiche Moderatorin. Du bist immer noch sehr erfolgreiche Moderatorin. Du warst aber mal bei RTL, hast Explosiv, das Magazin moderiert unter anderem. Es lief sehr gut bei dir im Leben. Wie hast du damals gelebt? Also vor allen Dingen im Hinblick auf Konsum, Mobilität, all diese Dinge.
Ehrlich gesagt, als gäbe es keinen Morgen. Ja, also ich hatte mir das lange irgendwie alles erträumt. Also auch ganz konkret diesen Beruf, diese Moderation von RTL Explosiv. Das war schon ein Teenager-Traum, den ich da irgendwie mir in den Kopf gesetzt hatte. Und ich habe mir das schon auch als so eine Art Reporterleben so ein Stück weit auch im, also das war ja nicht Promi-Berichterstattung. Insofern ist Jet Set auf der einen Seite vielleicht der falsche Begriff, aber schon auch viel rumkommen, viel reisen können, sowohl für den Beruf als auch privat, ganz viel unterwegs sein, auch dann in Deutschland, wo ich gearbeitet habe, auch mit Freunden ausgehen und ja, es war tatsächlich irgendwie ein, ich würde schon sagen, ausschweifendes Leben, was sicherlich sehr viel Spaß gemacht hat auch, aber wo ich mir auch über meinen Ressourcenverbrauch, den ich selber so hatte, überhaupt keine Gedanken gemacht habe. Also ich habe mir die Frage auch, also das Wort Ressourcen kam in meinem Sprachgebrauch oder auch, dass ich jetzt irgendwie mir da Gedanken drüber gemacht hätte, überhaupt nicht vor.
Ich nehme also an, das kennen wir alle, dass man vor, ich meine, wann war das, vor über 10 Jahren, 15 Jahren, 20 Jahren,
gar keine
Gedanken gemacht haben.
Nee, überhaupt nicht. Also diesen Job wirklich dann ausüben konnte ich ja 2008, also 2008 fing das an, vorher war ich aber ja auch schon als Reporterin unterwegs und du hast vollkommen recht, also wir hätten das alle wissen können, weil es ja längst Erkenntnisse dazu gab, auch aus der Wissenschaft, aber das hat mein Leben überhaupt nicht tangiert, mich hat das überhaupt nicht beschäftigt.
Wann kam denn der Moment, in dem du für dich gemerkt hast, dass du so nicht mehr weiterleben möchtest?
Ja, das war tatsächlich ein sehr plakativer Moment. Also ich muss immer dazu sagen, ich war, glaube ich, insgesamt so mit 33, 34, also Mitte der 30er, so ein bisschen auf der Sinnsuche. Das hatte auch damit zu tun, dass ich eine Freundin hatte, die schwer erkrankt war. Und ich mir irgendwann so grundsätzliche Fragen gestellt habe, ne? Also, was würde man auf dem Sterbebett irgendwie sagen? Habe ich ein gutes Leben geführt? Hat es irgendwie auch ein Stück weit Sinn gehabt? Habe ich was hinterlassen können? Und dann ist das Thema Nachhaltigkeit insofern zu mir gekommen oder wir haben uns da so gegenseitig gefunden, weil ich schwanger war dann 2011 und die Fukushima-Katastrophe ja im März 2011 passierte. Und es war plötzlich so ein Erwachungsmoment oder so ein Erweckungsmoment, wo ich dachte, ja Mensch, also das ist doch Wahnsinn, was wir da eigentlich machen, mit welchen gefährlichen Technologien wir Energie erzeugen. Warum brauchen wir eigentlich so viel Energie? Warum brauche ich so viel Energie? Also ich bin relativ schnell dann so zu mir selbst gekommen und habe mich halt gefragt, was kann ich denn eigentlich verändern oder was müsste ich verändern? Und habe dann in der Folge dessen auch erstmal angefangen, tatsächlich in meinem Privatleben viel auf den Kopf zu stellen, habe mir bei allem, was man halt so tut, ne, die Frage gestellt, geht's vielleicht auch grüner und nachhaltiger? Mhm. Und ja, irgendwann ging es dann weiter auch im Beruflichen.
Da ist ja dann wirklich sehr viel passiert in dieser Lebensphase von dem, was du jetzt gerade erzählt hast. Also fast schon so eine Form von Erschütterung in deinem Leben, kann man schon fast sagen.
Ja,
das ist schon viel, viel um dich herum gewesen, das den Ausschlag gegeben hat. Was war denn dann das Erste, das du geändert hast?
Also das Erste war tatsächlich der Austausch unserer Kaffeemaschine, die kaputt gegangen ist. Also praktischerweise, es war wie so eine Zeichengebung. Und die ist kaputt gegangen. Wir hatten vorher auch so eine Kapselmaschine. Und dann habe ich gesagt, okay, das kommt mir jetzt natürlich nicht mehr ins Haus. Und insofern kaufen wir jetzt eine, in die wir Bohnen einfüllen können und die Fairtrade-Bohnen dann halt da reingefüllt werden können. Das haben wir dann gemacht und die Maschine hält auch bis heute. Das finde ich immer so ein bisschen erwähnenswert, weil das war ja, als das anfing, das war ja wirklich Ende 2011. Und das Geräte so lange halten, hat man ja auch nicht allzu oft. Also das finde ich immer ganz erwähnenswert. Und dann ging das sukzessive weiter, ne? Also ich glaube, so das erste größere, den größeren Bereich, den wir uns vorgenommen haben, war das Thema Lebensmittel, weil ich sehr schnell gemerkt habe, wir kaufen einfach total falsch ein und es führt halt dazu, dass wir viel wegwerfen. Also ich war so geprägt von zu Hause mit dem Wocheneinkauf und der machte aber für unser Leben ja überhaupt keinen Sinn, weil jetzt änderte sich das Leben ja gerade, weil wir eben Eltern geworden sind, aber gerade davor war es halt wirklich so, wir waren halt ständig unterwegs und haben dann irgendwann halt so Wocheneinkäufe gemacht und sind dann doch wieder abends essen gegangen und das Zeug vergammelte irgendwie im Kühlschrank. Und es war total unsinnig und auch total schwer vertretbar. Das habe ich aber dann erst so alles verstanden, ne? Dass man eben Lebensmittel wegwirft, weil man zu doof ist, richtig einzukaufen. Und dann haben wir das tatsächlich als erstes mal geändert und haben, weil wir ja mitten in der Stadt gewohnt haben und es immer noch tun und da natürlich auch eine irre Infrastruktur drumherum ist, wo man ja auch ständig einkaufen gehen kann, wirklich eigentlich angefangen, immer nur für die nächsten 48 Stunden maximal einzukaufen.
Und dann auch zu Fuß zum Supermarkt zu gehen.
Oder mit dem Lastenrad. Genau, aber das war so, also Lebensmittel war wirklich ein großer Bereich, weil wir da viel zu viel weggeworfen haben früher und das hat sich radikal verändert. Ja, und dann kamen so ganz viele Steps dazu, ne?
Ja, jetzt, ich finde das ganz spannend, weil bei der Kaffeemaschine zum Beispiel ist ja, erkennt man, dass es ja eher so eine Form von Substituieren ist. Also du hast was Neues ersetzt durch das Alte. Jetzt bei den Lebensmitteln hast du einfach nur einen sensibleren Blick bekommen, weil ja ganz viele tendenziell ein nachhaltiges Leben eher immer mit Verzicht in einen Zusammenhang bringen, ne? Wie war das denn für dich am Anfang? Also ganz ehrlich, hat sich die Umstellung auch ab und zu als Verzicht angefühlt?
Nee, als Verzicht nicht, aber es war manchmal anstrengend in der Recherche, ne? Also zum einen, weil ich ja viele Dinge erstmal rausfinden musste. Es gibt ja inzwischen auch da viel mehr Angebote auf dem Markt, nicht nur in Form von Büchern, auch im Internet, diverse Blogs und so, die dir ja auch helfen, dann die bessere, die nachhaltigere Entscheidung zu treffen. Aber als ich 2011 angefangen habe, war das schon erstmal ganz viel, was ich dann versucht habe, umständlich rauszufinden. Manche Dinge haben sich auch später dann als kann man nicht so schwarz-weiß sehen entwickelt. Und insofern ist das natürlich alles ein Weg, wo ich jetzt tatsächlich nie das Gefühl hatte, dass es wirklich ein Verzicht ist. Und selbst wenn ich mal im ersten Moment, ich denke jetzt gerade, als wir unser Auto abgeschafft haben, daran, dass dieser Moment schon ein bisschen emotional für mich war, weil ich bin halt auf dem Land aufgewachsen Und natürlich war Führerschein Freiheit und das eigene Auto auch. Und ich habe in allen Städten, in denen ich gelebt habe, auch immer ein eigenes Auto gehabt, ne? Und dieses letzte Auto, das war halt wirklich ein großer Wunsch von mir. Und das habe ich in dem Moment schon dann als, oh Mann, jetzt muss ich echt was abgeben, jetzt muss ich verzichten, als ich da die Papiere so auf den Tisch gelegt habe und den Schlüssel. Und
wie ist das jetzt für dich heute? Also ohne Auto das Leben?
Jetzt ist es komplett anders. Jetzt ist es komplett anders. Es hat sich ganz schnell einfach auch ins Gegenteil verkehrt, weil ich jetzt, wenn ich jetzt Autos nutze, Carsharing-Autos oder Autos von Verwandten oder Bekannten oder sonst was, dann bin ich ganz oft genervt, diese Entscheidung getroffen zu haben. Also manchmal braucht man einfach ein Auto. Aber oft ist es dann so, dann stehe ich im Stau und dann denke ich mir, meine Fresse, ja, warum habe ich denn jetzt nicht das Fahrrad genommen oder die Bahn oder ich weiß es nicht. Also ich bin heute doppelt gereizt, wenn ich dann halt im Stau stehe und
oder nee, Parkplatz suchen musst.
Also so viel Lebenszeitverschwendung. Ne? Es gibt ja auch jedes Jahr aktuelle Zahlen, wie viel Stunden unseres Lebens Autofahrende im Stau verbringen oder mit der Parkplatzsuche oder sonst was. Also wo ich mir denke, das ist doch Wahnsinn, was ich in der Zeit alles machen könnte. Und insofern hat sich das als absolut toll herausgestellt und vor allen Dingen auch als Zugewinn für mein Leben, ne? Weil ich einfach Lebenszeit dazu gewonnen habe. Frische Luft, das ist immer so ein bisschen relativ in der Stadt, ne? Aber trotzdem bin ich natürlich viel mehr unterwegs.
Aber also immer im Auspuff von den Lastern vor allem, ich kenne das
genau,
ja auch. Ja.
Ist auch schwierig, so relativ, ne? Also genau, ist relativ, aber ich sag mal zumindest das Thema Bewegung. Ja. Und man kann ja auch so ein bisschen gucken, dass man mal den einen oder anderen Park auch mitnimmt, wo man auch an der Straße langfahren könnte.
Also was mir immer auffällt, dass es mir leicht fällt, mein Leben zu ändern in den Bereichen, die mir also nicht so wichtig sind, beziehungsweise was du auch gerade angesprochen hast. Ich fahre sehr gerne Fahrrad, also war es für mich auch nicht so ein Problem, auf Autofahrten zu verzichten. Ne? Oder ich ernähre mich zum Beispiel vegetarisch, weil ich das gerne mag. Aber ganz schlecht bin ich bei so Themen, die mir halt wichtig sind, zum Beispiel Konsum oder Wohn, Müll. Also ich kaufe gerne ein, ich stehe auf schöne Möbel, ich habe halt technische Geräte, also, ne, iPhone, Computer, meine Kinder haben Computerspiele. Da fällt es mir so wahnsinnig schwer, mich einzuschränken. Wie gehst du damit um, mit diesen Bereichen, ja, wo man schon ein bisschen mit Verzicht umgehen muss?
Also Punkt 1 kann ich total nachvollziehen. Jeder hat da so seine Bereiche und ich rate auch immer, wenn Menschen anfangen wollen, suche nach den Bereichen, wo es dir total leicht fällt, so als Einstieg, so zum Blutlecken. Ne? Und das ist ein total wichtiger Punkt und ich verfahre ja immer nach dem Motto, erstens, ich muss nicht perfekt sein, niemand muss perfekt sein, also ich muss das nicht in allen Bereichen gleich gut hinbekommen. Und ich versuche auch viele Kompromisse zu finden. Also mir geht's wie dir, ich konsumiere schon auch gerne. Ich konsumiere insgesamt, seit ich da mehr drüber nachdenke, schon bewusster, will ich mal sagen. Aber ich konsumiere schon immer noch auch viel. Und gerade beim Thema Mode zum Beispiel war das am Anfang, als ich damit angefangen habe, echt noch schwierig. Und das ist es auch heute noch manchmal. Und ich mache das dann aber auch bewusst so, dass ich, egal ob es jetzt um Kleidung für unseren Sohn geht oder auch für mich selbst, wenn ich auf dem nachhaltigen Modemarkt nicht das finde, was mir als konventionelles Teil irgendwo total gut gefällt, dann kaufe ich das auch und habe dabei auch kein schlechtes Gewissen, das ist ganz wichtig. Und was ich dann halt manchmal mache, dass ich zum Beispiel die Firma anschreibe und es gibt ja diese Fashion Revolution zum Beispiel, die hat sich entwickelt nach einem schlimmen Fabrikeinsturz. Rana Plaza hieß die Fabrik und seitdem hat sich so eine Fashion Revolution entwickelt, wo auch konkret immer die Frage gestellt wird, wer hat denn eigentlich deine Klamotten produziert, ne? Und wo es auch so Vordrucke beispielsweise gibt, dass man die Firmen anschreiben kann und eben genau das fragen kann, who made your clothes? Und dass man halt einfach auch so einen Weg findet, den Unternehmen zu zeigen, ey, ich interessiere mich dafür und ich möchte gerne auch weiter eure, also bei euch konventionellen Herstellern einkaufen, Und dafür ist aber wichtig, dass ihr versteht, dass ihr das alles nachhaltiger machen müsst. Also ich glaube,
super. Also auch so ein Signal zu senden, dass man denen das Signal schickt, so, ich habe euch im Auge, so ein bisschen.
Genau,
ne?
Ja, genau. Ja. Aber ich glaube, das ist wichtig. Und ich meine, wenn wir ehrlich sind, ist es ja auch so, es gibt ganz tolle kleine Unternehmen, die komplett schon in der DNA halt nachhaltig sind, und es kommen immer mehr nach. Und das ist auch absolut unterstützenswert, aber wir brauchen ja, um die gesamte Wirtschaft nachhaltiger zu gestalten, brauchen wir natürlich die großen Tanker. Ne? Und insofern finde ich das total wichtig, denen auch immer das Signal zu geben, die Verbraucherinnen und Verbraucher, die wollen das auch. Also guckt da mal genauer hin und ändert was.
Wo lagen denn für dich die größten Herausforderungen bisher? Also was ist dir am schwersten gefallen zu verändern in deinem Leben?
Also Mode ist tatsächlich ein relativ schwieriges Feld gewesen.
Ja, bin ich völlig bei dir. Ja.
Ja, vor allen Dingen, weil das auch damals noch so schwierig war und wie gesagt ja auch noch nicht final super ist. Ja.
Aber es gibt schon viel, oder?
Es gibt
also,
viel.
Man kann schon sagen, es
gibt auch wirklich tolle Sachen. Mhm. Aber es gibt auch manchmal halt so Abstriche, die man lange Zeit machen musste. Also ich sag mal ein ganz banales Beispiel, was aber, finde ich, auch ziemlich entscheidend ist. Also man hat es lange nicht geschafft, diesen Schaum, der zum Beispiel in BHs ist oder der auch in Schulterpolstern ist, in nachhaltig herzustellen. Ja? Und inzwischen können Unternehmen das, und ich bin ein großer Fan von Schulterpolstern beispielsweise, oder ich finde auch, es geht ja nicht um Push-Up-BHs allein, sondern dass du halt irgendwie, also wenn man es mal ganz deutlich aussprechen will, halt die Brustwarzen nicht siehst, ja, ja. Und insofern finde ich, kann man da jetzt nicht, also ich möchte da nicht drauf verzichten, und bin an der Stelle zum Beispiel glücklich, dass es das jetzt eben auch gibt, und so ist es aber teilweise auch beim Thema Schuhe, ne? Auch Turnschuhe. Es gibt ja eine sehr bekannte nachhaltige, also es gibt viele nachhaltige Marken da auch schon, aber eine, die eben viele auch tragen. Und viele von diesen Schuhen finde ich auch wirklich cool. Aber manchmal sind diese veganen Materialien, die benutzen, eben dann doch nicht das gleiche wie so ein Turnschuh von den großen Firmen, die wir alle kennen. Ja?
Und, also wieder einen Brief schreiben.
Wieder einen Brief schreiben. Firmen. Ja, es ist halt, ne, also Mode ist ein schwieriges Thema, und das Thema Reisen ist auch, weil das ja schon was ist, was mich auch damals getriggert hat, auch an diesem Beruf. Und da haben wir für uns halt die Maßgabe gesetzt, also wenn wir fliegen, dann nur einmal im Jahr. Und es gab auch schon Jahre, wo wir gar nicht geflogen sind, aber ansonsten versuchen wir halt alles auch mit der Bahn zu machen. Und deswegen bin ich total glücklich, dass jetzt diverse Nachtzüge wieder aufleben.
Ja, das ist, finde ich, auch großartig, dass die wieder im Einsatz sind.
Ja.
Ein Punkt ist natürlich jetzt, finde ich, nicht ganz irrelevant. Du hast ja bei RTL gekündigt 2015. Hättest du nicht moderieren und nachhaltig leben können?
Doch. Hätte ich gekonnt, aber ich hätte dann trotzdem, also ich wollte ja damals eine Sendung zum Thema Nachhaltigkeit. Ne? Das war mir total wichtig, weil ich habe das mit mir nicht mehr vereinbaren können, einen Großteil meiner Tageszeit eben mit so banaleren Themen zu bestücken. Ja? Weil das ist natürlich im Boulevardfernsehen, geht es natürlich auch um viele Banalitäten, wenn man es so bewerten will. Das hat mir trotzdem irre viel Spaß gemacht all die Jahre, aber es passte einfach nicht mehr zu meinem Leben. Ja? Und ich konnte mir einfach nicht vorstellen, mich quasi nur neben dem Job für die Frage einzusetzen, wie können wir diesen Planeten retten, und dann aber irgendwie 8-10 Stunden am Tag damit zu verbringen, welcher Z-Promi irgendwie gerade eine schiefgelaufene Brust-OP hatte. Ja? Mhm. Und das ging einfach für mich nicht mehr zusammen. Aber es haben viele Menschen mich auch gefragt, ob das nicht total bescheuert ist, so ein Job, den man dann halt hat, der ja auch unbefristet war. Und also es war ja schon alles irgendwie toll.
Ja.
Und dass man dann halt sagt, ich bleib dabei und schaffe mir da einfach Freiräume und nutze dann die verbleibende Zeit. Aber ich bin schon oft auch so ein Mensch der Extreme. Also es ist dann oft so entweder oder. Ich kann schlecht so Mittelwege gehen.
Ja, oder konsequent. Also das ist für mich, ja, klingt das sehr konsequent einfach.
Ja, das stimmt. Kann man auch so sehen. Ne? Ja.
Du giltst ja jetzt dann mittlerweile auch so als eine Art Botschafterin für einen nachhaltigen Lebensstil. Du hast ja auch ein Buch geschrieben, das vorhin schon mal angesprochen. Going Green heißt das, ne? Warum man nicht perfekt sein muss, um das Klima zu schützen. Wie ist das denn? Wie reagiert denn dein Umfeld darauf? Also hast du das Gefühl, du kannst Menschen überzeugen, mehr Nachhaltigkeit im eigenen Leben, auf mehr Nachhaltigkeit zu achten?
Ja, also das habe ich ganz stark als Gefühl, oder das ist das, was mir gespiegelt wird. Das findet auch in dem Buch an ganz vielen Beispielen letztendlich statt, weil ich immer wieder auch betone, dass es tatsächlich nichts bringt, den Menschen irgendwas vorzuschreiben oder sie aktiv auf Dinge anzusprechen, die sie vielleicht besser machen könnten und anders machen könnten.
Also nicht belehrend sozusagen.
Nee, man darf, also ne, dieser berühmte erhobene Zeigefinger, da gehen alle eigentlich in so eine Abwehrhaltung. Und ich habe an ganz vielen Stellen eben die Erfahrung gemacht, dass wenn du es halt selber einfach umsetzt und vorlebst, das kann dein Freundeskreis sein, das kann dein Kreis von KollegInnen sein, das kann halt alle Menschen in deinem Umfeld bis hin zu völlig Fremden, ja. Also das, als wir das Lastenrad gerade neu hatten, da war das hier in Köln noch ziemlich wenig vorhanden, also vor allen Dingen auch dieses Lastenrad speziell. Das hatten wir in Berlin damals gesehen. Und dann irgendwie anderthalb Jahre später standen auch vor der Schule unseres Sohnes irgendwie 5 solcher Lastenräder. Ne? Also insofern, ich will jetzt nicht behaupten, dass das alles mein Anteil ist, dann könnte ich ja auch fast Provision verlangen. Ne? Aber,
aber ich glaube schon. Es inspiriert Menschen vielleicht.
Ja, es inspiriert. Wir haben ganz viele Menschen auch gehabt, also mein Sohn und ich, der dann oft vorne drin saß, die uns gefragt haben, ja, wie fährt sich das denn so und wie ist das denn so und habt ihr noch ein Auto? Und ich glaube einfach, dieses die anderen fragen lassen, und Interesse wecken durch Vorleben funktioniert halt am allerbesten. Und deswegen habe ich schlussendlich auch das Buch dann geschrieben, weil ich glaube, dass es eben als Inspiration dienen kann. Und zwar keine Anleitung irgendwie für ein nachhaltigeres Leben sein soll, sondern einfach, es ist ja auch so geschrieben, dass natürlich auch mit allen Hürden, mit allen lustigen Geschichten, wenn du dann plötzlich mit der Bahn und der Familie und den Fahrrädern in den Urlaub fährst, dann ist es halt manchmal auch schwierig. Also das können wir uns alle, glaube ich, vorstellen.
Gibt schon Stress, den ein oder anderen Stressmoment.
Und insofern, würde ich sagen, ist Inspiration irgendwie das Beste und Vorleben, ohne dass man jetzt die Menschen maßregelt.
Ja, und vor allen Dingen, was ich ganz schön finde, ist, dass es mit einer gewissen Leichtigkeit und eben mit dem Humor, den du gerade beschrieben hast, eben auch stattfindet. Das fehlt mir manchmal ein bisschen in der Debatte, weil doch viele Menschen sehr moralisierend auch argumentieren. Also ein bisschen so nach dem Motto, ich bin besser, weil ich nachhaltiger lebe. Und hast du das Gefühl, dass dadurch manchmal auch vielleicht die Entwicklung stockt, dass man das andere so fast schon in so eine Gegentrotzposition gehen?
Weil, glaube ich.
Oder?
Ja, glaube ich. Also du hast ja auch ganz viele Menschen, du hast auf der einen Seite viele Menschen, die sich um das Thema stark kümmern und die dann irgendwelche Shitstorms erleben, weil sie dabei ertappt worden sind, in Anführungszeichen, dass sie eben nicht alles richtig machen. Das frustriert diese Menschen natürlich total. Auch deswegen ist der unperfekte Ansatz, glaube ich, da genau der richtige. Ich mache das auch ganz bewusst, dass ich halt zwischendurch auch zeige, auf den Social-Media-Kanälen, wenn es eben gerade nicht gut gelaufen ist oder wenn ich Sachen gemacht habe, die nicht die nachhaltigste Variante sind, um den Menschen eben auch diese Erleichterung zu verschaffen. Ey, ich muss ja gar nicht perfekt sein, sondern das Wichtige ist, dass ich erstmal anfange. Und ja, dieser Perfektionsanspruch und diese Schwermut über all dem wird nicht dazu führen, dass es schneller vorangeht. Also mir ist natürlich vollkommen bewusst, dass dass es halt einfach ein sehr, sehr ernsthaftes Thema ist. Und deswegen trauen sich vielleicht auch viele nicht, es mit Humor anzugehen oder auch mal zu lachen und mit einer Leichtigkeit. Aber letztendlich wissen wir doch alle, egal ob wir bei einer Veranstaltung sind oder ob wir ob wir Fernsehen gucken oder was auch immer wir tun.
Telefonieren.
Wir lassen uns doch total mitreißen von den Emotionen der anderen. Mhm. Und so, das ist ja vollkommen menschlich und normal. Und wenn ich immer nur das totale Horrorszenario präsentiert bekomme und wie schlimm alles ist und du musst aber jetzt noch mehr machen, dann ist das natürlich irgendwie nicht besonders inspirierend. Und vor allen Dingen vermittelt es auch den Gedanken, wenn wir jetzt mal nur bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern bleiben, dass wir das schon irgendwie richten können. Also ich glaube, wir sind ein ganz wichtiger Punkt, nicht zuletzt auch, um für uns selbst dann auch große Veränderungen und Entscheidungen, die auch politisch passieren, leichter zu akzeptieren. Insofern ist die eigene Verhaltensveränderung, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und ich finde nicht, dass man das jetzt ad acta legen sollte, aber trotzdem die großen Entscheidungen, die bahnbrechenden Entscheidungen, müssen natürlich in der Politik und in der Regulatorik passieren. Also insofern.
Absolut. Ich habe nämlich, bevor wir hier uns getroffen haben, habe ich mal diesen ökologischen Fußabdruck im Internet getestet, den eigenen. Oh, also da war ich aber geschockt, weil ich ernähre mich ja vegetarisch, ich fahre viel Fahrrad und Bahn und rauskam, wenn alle Erdenbürger deinen Fußabdruck hätten, bräuchten wir dafür 3,4 Planeten. Wie ist das bei
Wahnsinn.
Dir?
Ja, ich habe das noch nie. Ich sag's dir, ich habe das echt noch nie gemacht, weil genau aus diesem Grund, weil mir nämlich vollkommen klar ist, bei mir wird da auch irgendeine total frustrierende Zahl rauskommen.
Es ist frustrierend, genau, ja.
Und ich habe da gar keinen Bock, mich an der Stelle runterziehen zu lassen und denk mir halt, also ich mache das, was ich kann. Und guck auch immer wieder, wo ist jetzt die nächste Herausforderung. Aber das, ich mache das genau aus dem frustrierenden Grund heraus nicht. Deswegen kann ich dir das gar nicht beantworten.
Okay,
aber ich bin bestimmt auf dem gleichen.
Du wirst besser
Level
stehen
du.
Als ja, du wirst wahrscheinlich schon ein bisschen besser sein als ich. Das sind halt die Punkte, die ich vorhin schon erwähnt hatte. Das ist halt Konsum, Wohnen, Müll, das sind so Aspekte. Da habe ich eben, also jetzt auch keinen ganz schlechten, aber halt auch eben keinen Null-Emissionen-Fußabdruck. Ne?
Also, ja, aber wer hat das schon? Allein dadurch, dass wir leben, haben wir ja auch einen Abdruck, ne?
Ja.
Also das ist halt natürlich auch. Ja.
Also
ich finde da zum Beispiel positiver, es gibt ja auch so, also man nennt es häufig ja gar nicht mehr Fußabdruck, sondern quasi das positive Gegenstück dazu ist ja der Handabdruck. Also was habe ich schon alles verändert und was hinterlasse ich sozusagen an Positivem im Bereich der Nachhaltigkeit? Und das finde ich viel schöner. Das kann man sich da irgendwie super vor Augen halten.
Absolut, aber das stand tatsächlich in dem Erklärtext drunter von dem Handabdruck.
Ah, ja.
Das stand nämlich tatsächlich genau darunter. Da stand allerdings auch, dass wir nur relativ wenig durch unser eigenes Handeln beeinflussen könnten. Dafür bräuchten wir, genau wie du eben gesagt hast, eine Energiewende, eine Agrarwende, eine Mobilitätswende und ganz viele Veränderungen in der Gesellschaft. Aber da stand eben genau das, dass man vielleicht politisch einwirken kann, indem man aufklärt, so wie du eigentlich. Also genau, dass das ein Weg wäre, um vielleicht solche grundlegenden Meta-Eben-Veränderungen einzuleiten, gesellschaftlich.
Ja, das stimmt.
Vielleicht können wir da auch noch mal an einen Punkt kommen, eine ganz tolle, großartige Initiative, Janine, die du nämlich mit in die Welt gebracht hast. Future Woman heißt das. Und da unterstützt du Frauen, die im Bereich der Nachhaltigkeit tätig sind und förderst sie. Aber vielleicht kannst du nochmal konkret erklären, was die Idee hinter Future Woman ist.
Ja, super.
Oder Women
gerne.
Wahrscheinlich, ne? Future Women.
Ja, es sind eigentlich Future Women, aber die Homepage hat tatsächlich, ist Singular. Das ist wie so oft im Leben, den Plural gab es damals einfach nicht zu kaufen. Aber es ist auf jeden Fall Future Woman. Und der Ursprungsgedanke war der, dass ich auf ganz vielen Veranstaltungen moderiert habe im Bereich der Nachhaltigkeit, wo ich auf der Bühne außer mir halt wenig Frauen gesehen habe, obwohl ich aber eben Backstage und neben der Bühne einfach ganz viele Frauen, Expertinnen in der Nachhaltigkeit kennengelernt habe. Und ich habe das halt einfach als nicht okay empfunden, weil ich mir gedacht habe, was soll das? Die ist projektverantwortlich und der CEO, der dann einfach oft ein Mann war und ist, holt dann den Preis ab. Das wollte mir irgendwie nicht einleuchten und ich habe dann 2018 beschlossen, die Seite ins Leben zu rufen. Inzwischen haben wir die Future Woman UG. Wir sind drei Gründerinnen und es geht vor allen Dingen darum, ein Netzwerk für diese Frauen zu sein, gleichzeitig vor allen Dingen eben auch Frauen in Programme zu bringen mit ihrer Expertise und sie auch in ihren Karrieren zu fördern, damit eben mehr Frauen in Entscheidungspositionen auch sind, um dort dann im Sinne der Nachhaltigkeit zu entscheiden. Und wir haben gerade auch eine Studie anfertigen lassen und werden ein Buch veröffentlichen, was ich zusammen mit Ines Imdahl, die auch die Studie geleitet hat, geschrieben habe. Und das trägt den provokanten Titel »Warum Frauen die Welt retten werden«. Mhm. Und Männer dabei unerlässlich sind, aber wir brauchen halt tatsächlich einfach viel mehr Geschlechtergerechtigkeit und es ist ja auch ein Nachhaltigkeitsziel in den Nachhaltigkeitszielen der UN und das ist tatsächlich total relevant für die Gestaltung unserer Zukunft.
Ja, also den SDGs, da haben wir auch schon ganz häufig hier drüber gesprochen. Mhm. Jetzt sind einige der Frauen, die da auch Teil eures Netzwerkes sind, ja in Unternehmen tätig, CEOs, Managerinnen, Geschäftsführerinnen. Welche Erfahrungen machst du denn? Wie weit sind denn einige Unternehmen, was Nachhaltigkeit angeht?
Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass eigentlich es im Grunde kein Unternehmen mehr gibt, was sich nicht damit auseinandersetzt und vor allen Dingen auch ernsthaft auseinandersetzt. Ne? Das ist ja das Wichtige. Also es geht tatsächlich, alle haben erkannt, dass sie nicht zukunftsfähig sein werden und auf dem Markt nicht überleben werden, wenn sie sich nicht um das Thema kümmern. Und insofern haben alle Unternehmen auch eine Nachhaltigkeitsstrategie. Und die einen haben noch mehr zu tun als die anderen. Das ist sicherlich richtig und man muss da schon immer auch genau hingucken und kann das aber auch mit denen diskutieren. Ich habe das Gefühl, insgesamt wird dieser ganze Dialog da transparenter. Und ich glaube, das ist auch gut so. Und eben auch im Zusammenspiel mit der Politik habe ich halt ganz stark das Gefühl, dass man halt wirklich jetzt gemeinsam, also die Wirtschaft ist eigentlich, das sagen auch ganz viele andere außer mir jetzt, das ist nicht eine Einzelmeinung, ist eigentlich in vielen Teilen, was das Thema Nachhaltigkeit anbelangt, schon weiter als die Politik. Und jetzt wollen wir einfach mal hoffen, dass mit der neuen Bundesregierung diese Schere nicht weiter auseinandergeht, sondern dass sich das jetzt gegenseitig unterstützt und findet.
Ja, dass man Rahmenbedingungen schafft.
Das wäre schön.
Ja, genau. Dass man Rahmenbedingungen schafft, innerhalb derer die Unternehmen das dann auch durchsetzen und umsetzen können. Das ist, glaube ich, gerade ganz wichtig. Das fordern viele. Jetzt, wenn du im Austausch stehst mit den Frauen, wo liegen denn da die größten Herausforderungen für diese Frauen? Ist es die Sichtbarkeit, also für das Thema, dass das noch mehr Aufmerksamkeit braucht?
Nee, ich glaube, die Sichtbarkeit ist es nicht, sondern jetzt in Bezug auf die Frauen ist es tatsächlich so, dass wir einfach Frauen in den Entscheidungsebenen brauchen, ne? Damit das Thema da auch noch stärker verankert ist. Und wir haben witzigerweise sogar in Umweltverbänden, ne, habe ich kürzlich noch bei einem Seminar gehört, das finde ich total verrückt, also auch da ist in den Führungsetagen nahezu keine Frau. Also es gibt so ein oder zwei und das finde ich wirklich total dramatisch, dass das einfach so unausgeglichen ist, ja, weil es geht nicht darum, dass Frauen das besser können, sondern es geht darum, dass Frauen mit anderen Stärken da reinkommen. Also dieses Thema Empathie, sich kümmern, diese Verantwortung übernehmen, ja, und auch mit einer gewissen Weitsicht an die Themen ranzugehen. Und das, also wenn du das mal weiterdenkst, ne, dass das im weiblichen Prinzip einfach sehr stark verankert ist, dann sind wir natürlich auch ganz schnell bei der globalen Dimension. Also lass uns nur mal das Thema Lieferketten nehmen. Mhm. Wenn du selber dieses Thema kümmern und wie geht's eigentlich den anderen, ja, aus meinem Team oder die für uns arbeiten, dann ist das Thema Lieferketten beispielsweise ja prädestiniert, um das durchzudeklinieren. Ja? Und ich glaube, das ist tatsächlich die größte Herausforderung, dass wir einfach mal mehr Frauen in Entscheidungspositionen bekommen müssen und dass wir eben diese Stärken, die wir in dem Buch eben auch ausgeführt haben, warum das Stärken sind, auch zum Thema Nachhaltigkeit insbesondere, dass wir die einfach auch als Stärken erkennen müssen, also gesellschaftlich, ne? Dass wir auch was die Wirtschaft, was Führungsrollen anbelangt, dass es eben nicht mehr dieses männliche, machohafte, schnell viel Wachstum, viel Geld verdienen, dass das einfach nicht die Zukunft sein kann, weil das hat eigentlich schon früher nicht funktioniert, aber das merken wir jetzt natürlich an allen Ecken und Enden. Ne? Du hast es ja auch in deiner Anmoderation und Einleitung gesagt, also wir merken, glaube ich, alle, wie sehr wir diesen Planeten schädigen, wie wir jetzt mit ihm umgehen. Und das Thema Wirtschaften und Konsum ist da natürlich das Wichtigste. Und insofern, da braucht es einfach echt eine Transformation, wie wir immer so schön inzwischen sagen. Ja. Aber es braucht es halt wirklich.
Und ich finde eigentlich den Punkt ganz interessant, dass ihr da jetzt vor allen Dingen an den Geschlechteraspekt denkt, im Zusammenhang mit dieser Transformation. Also dass Frauen vielleicht auch ein Beschleuniger wären in diesem Prozess. Das
das weibliche Prinzip, ne? Ja, das weibliche Prinzip, und das wird natürlich häufiger von Frauen angewendet. Es geht halt nicht um das biologische Geschlecht, weil natürlich können auch Männer sich dieser Stärken des weiblichen Prinzips bedienen und sollen es bitte auch gerne. Aber ich finde, die Absurdität liegt ja ein Stück weit darin, dass einfach die Frauen auf der ganzen Welt viel stärker vom Klimawandel betroffen sind als die Männer.
Und auch ein Aspekt,
ja. Da ist es ja also die haben ja eine intrinsische Motivation zu sagen, ich will dagegen kämpfen, ich will, dass das aufhört, ja, weil ich einfach direkt betroffen bin und stärker betroffen bin. Und insofern finde ich, müssten wir ihnen eben auch den Raum geben, ihre Perspektive mit einzubringen und auch in ihrem Sinne zu entscheiden.
Ja, und wir haben ja vorhin, also ich ja auch schon mit meinem Test des ökologischen Fußabdrucks halt ja auch schon klar gemacht, dass wir hier alle ganz wesentlich zum Klimawandel beitragen. Ja. Und dann in der größeren, auf der größeren Ebene, also unabhängig von der persönlichen, kann man natürlich auf der unternehmerischen Ebene einfach nochmal mit viel größeren Effekten arbeiten. Wenn wir jetzt nochmal, hast du ja eben schon gemacht, nochmal den Blick tatsächlich in die anderen Länder, in den globalen Süden richten. Da erleben ja Menschen schon jetzt dramatische Klimaereignisse. Mhm. Was gibt es in deiner Meinung nach noch, wie wir diesen Menschen helfen könnten vor Ort?
Also ich glaube, das Thema Bildung und Bildungsmöglichkeiten ist natürlich so der Schlüssel zu allem weltweit, aber eben auch im globalen Süden. Wir haben für das Buch, also Teile des Erlöses werden an eine junge Frau gehen, die aktuell hier in Deutschland studiert, die aber aufgrund des Klimawandels aus Kamerun ihre Familie verlassen hat. Also ihre Mutter hat gesagt, bitte tu dir das nicht weiter an. Sie irgendwie Deutschland als Chance und geh nach Deutschland, und die ganze Familie arbeitet in der Landwirtschaft und hat auch eigenes Land, und die Erträge sind natürlich durch Naturkatastrophen vor Ort, also sowohl Starkregen als auch Dürreperioden, einfach zunehmend schlechter geworden. Und das ist natürlich, und wenn du dann mit diesen Menschen halt sprichst und dir einfach nochmal klar wird, wie die Situation insbesondere für Frauen oft auch in Ländern im globalen Süden ist, dass sie nämlich die Mädchen und die Frauen halt als erstes nicht mehr in die Schule gehen dürfen, wenn sie zu Hause gebraucht werden, dass sowas wie Ausbildung später und vielleicht sogar Studieren nahezu nie möglich ist. Und das führt dann natürlich auch, also das führt ja zu einem ganz blöden Kreislauf, ne? Ja. Also wenn Frauen keine Ausbildung machen können und ihr Leben nicht selbst gestalten können und eben auch arbeiten gehen können, dann bekommen sie tatsächlich, weil dafür sind sie dann nämlich vorgesehen von diesen Gesellschaften, bleiben sie zu Hause und bekommen sehr viele Kinder. Ja, und es ist halt so, dass natürlich die Frauen, die gut ausgebildet sind, halt weniger Kinder bekommen, wo wir dann auch bei dem Thema Überbevölkerung sind und dann schließen sich ja all diese Kreise, ne? Also wir haben ja viele Untersuchungen dazu, wie kriegen wir eigentlich die zukünftige Weltbevölkerung überhaupt noch satt, wie können wir alle ernähren, und das wird natürlich alles immer enger, und ich glaube, da muss man an vielen, also ne, das ist ja auch immer so eine schwierige Diskussion, weil man dann ja schnell Gefahr läuft, dass einem jemand vorwirft, man möchte den Menschen vorschreiben, wie viele Kinder sie bekommen dürfen oder so. Darum geht es ja überhaupt nicht, sondern.
Aber dass das ein Problem ist, ist ja statistisch erwiesen auch.
Genau.
Ja,
genau. Und es ist einfach so, ja, dass Frauen eben viel mehr Kinder bekommen, wenn sie eben keine Ausbildung haben und damit ihre Aufgabe einfach woanders hin verlagert wird.
Ja, und was dein Beispiel eben nochmal ganz eindrücklich zeigt, ist, dass es halt nicht reicht, dass wir hier klimaneutral werden und wir hier uns einstellen auf, ne, auf Umweltschutz, sondern wir müssen vor allen Dingen dafür sorgen, dass wir Menschen in den anderen Ländern helfen und unterstützen, dass die dort halt auch sich entwickeln können, grün entwickeln können. Also ja, welche absolut. Rolle, ne, ja. Das spielt ja auch Kompensation als Ergänzung zum Vermeiden und Verringern ja auch eine Rolle, ne?
Absolut, ja. Also auch das ist ja was immer wieder heiß diskutiert wird. Ne? Man selber kennt das als Privatmensch vielleicht, wenn man seine Reisen kompensiert oder andere Dinge kompensiert. Aber ich glaube auch da sind halt alle Unternehmen, die eine glaubwürdige Nachhaltigkeitsstrategie haben, inzwischen wirklich so eingestellt, dass alle verstanden haben. Es geht immer erst darum, Emissionen zu verringern, also zu vermeiden, zu verringern, und das, was dann noch übrig bleibt, was wir nach aktuellem Stand einfach erstmal nicht loswerden, das dann zu kompensieren und damit ganz konkret natürlich auch die grüne Wirtschaft, da hast du vollkommen recht, das ist ja eben genau der Punkt, im globalen Süden halt zu ermöglichen, damit die natürlich die Menschen vor Ort und auch die Länder dort natürlich direkt das Recht auf die grüne Entwicklung haben sozusagen. Also weil natürlich haben sie das absolute Recht und mehr Recht können sie dazu gar nicht haben, nachdem wir jetzt quasi als reiche Länder den Planeten zerstört haben und sie vor allen Dingen darunter leiden, haben sie natürlich absolutes Recht, auch in den Genuss von Wohlstand zu kommen. Aber wir haben sozusagen die große Chance, eben entsprechend das auch ein Stück weit zu lenken, dass wir direkt die Möglichkeit mitgeben, sei es jetzt über technische Entwicklungen oder das Know-how oder eben auch durch Kompensationsleistungen, dann ist es halt eine finanzielle Unterstützung, halt wirklich eine grüne Wirtschaft dort vor Ort zu unterstützen. Und nur so kann es ja gehen.
Ja, da gezielt einsetzen, diese finanziellen Mittel eben in diese grüne Wirtschaftstransformation.
Ja.
Das im Grunde nach dem Motto Fehler vermeiden, die wir halt hier schon begangen haben.
Ehrlich gesagt, ja. Also wir haben den Karren in den Dreck gefahren. Ja. Und jetzt als Entschuldigung sozusagen müssen wir jetzt einfach dafür sorgen, dass andere nicht die gleichen Fehler machen.
Ich würde sagen, das ist ein sehr schönes Abschluss, ein sehr Statement. So müssen wir es machen. Janine, ich danke dir sehr für das Gespräch. Also ich werde ab sofort versuchen, auch noch mehr auf meinen eigenen nachhaltigen Lebensstil zu achten.
Ja, und mach das nicht mehr mit dem Fußabdruck.
Also, nee, das mache ich.
Das ist frustrierend. Mach einfach weiter, was dir gut gefällt und was dir leicht fällt, und genieß das einfach, wenn es geklappt hat. Genau. Ja, vielen Dank. Es hat mir großen Spaß gemacht. Danke, dass ich hier mit dir quatschen durfte.
Ja, danke dir. Also was habe ich noch? Ich will Vorbild sein für die nächsten Generationen und ihnen einen lebenswerten Ort schenken. Das steht in deinem Manifest bei Future Woman, und das werde ich jetzt gleich nochmal unterzeichnen. Da bin ich dabei.
Sehr gut. Ja. Ach, schön, das freut mich.
Vielen lieben Dank, Janine Steger, Autorin, Moderatorin, Journalistin, Medientrainerin und heute mein Gast in Grad Global. Grad Global ist der Podcast für Entwicklung und Klima und eine Produktion der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima. Mein Name ist Anja Backhaus. Auf Wiederhören.